Herzlich willkommen bei den Filmfellers, das war richtig.
Drei Jahrzehnte, es ist immer noch richtig, vor der Glotze.
Ich war gerade irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, wir müssen es ja nicht durch drei aufteilen.
Ja, du bist in Sorge, Wir haben wieder einen.
Ja, weil unser Dritter im Bunde hat Probleme mit seinem Mund. Er hat ihn zu voll genommen.
Wundert bei ihm nicht. Grüße gehen raus, gute Besserung dieses Mal, nicht mit Schnupfen oder Männergrippe oder einen angestauchten Ellenbogen. Nein, es sind die Zahnschmerzen, es ist die Wurzel. Alles Gute.
Und wir hatten heute eigentlich ein anderes Thema noch geplant, für euch so ein bisschen zur Info. Gott sei Dank haben wir noch so ein zweites Thema so gesehen in Hinterhand gehabt, das haben wir jetzt einfach so gesehen ein bisschen vorgezogen. Aber weißt du was, Dennis? Darauf hast du dich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht vorbereitet, ich mich aber auch nicht wirklich. Aber willst du vielleicht doch noch erzählen, was du zuletzt gesehen hast?
Ich wollte gerade sagen, das sind Eckpfeiler unserer Filmfellers-Schaffensaufnahmen hier. Was ich zuletzt gesehen habe, nein, ich hänge immer noch bei Better Call Saul. Und sonst habe ich nichts gesehen. Doch, Hexenkessel habe ich wieder gesehen. Der erste Scorsese-Mafia-Trilogie mit Harvey Keitel, Robert De Niro als Johnny Boy. Und erzählt halt in kleinen Kreisen, spielt in New York in den 70ern und zählt halt die Geschichte von der Freundschaft von, oh Gott, wie heißen Harvey Keitel da? Charlie und Robert De Niro's Johnny Boy. Und die leben halt so in den Tag hinein. Charlie ist der Vernünftige, Johnny Boy ist halt der Unvernünftige, der der halben Stadt gefühlt Geld schuldet und nicht einsieht, wie er es zurückzahlt oder immer fadenscheinige Ausreden hat. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte, einfach mal ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Man merkt auf jeden Fall, dass einer seiner ersten Filme von Martin Scorsese sehr rough-mäßig. Für viele, die ihn nicht kennen, zu anstrengend, zu hart, also zu alt, zu unprofessionell. Aber ich habe da meine Liebe ein bisschen zu sehr zu diesem Film gefunden. Und ich habe es dir, glaube ich, erzählt, Benny. Als ich ihn angemacht habe, den Film, habe ich gesagt, ey, ich habe den Film seit zig Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was richtig passiert. Der Film hat eigentlich keine richtige, wichtige Story, deswegen kommt da keine Inhaltsangabe von mir. Aber dann habe ich gemerkt, als Charlie und Johnny Boy, also gespielt von Harvey Keitel und Robert De Niro, ein sehr, sehr junger Robert De Niro, natürlich ein sehr, sehr junger Harvey Keitel, miteinander ihre Dialoge hatten, konnte ich sie alle eins zu eins nachsprechen. Und dadurch hat der Film wieder an mein Herz gewonnen. Hat mich ein bisschen zurück an meine Jugend versetzt. Das habe ich zuletzt gesehen. Hexenkessel, Mean Streets.
Es ist ja schön, dass du so was Schönes, so für dich auch Schönes gesehen hast. Weil ich habe zuletzt, also ich habe gestern Abend nämlich tatsächlich was gesehen, was mich einfach nur traurig gemacht hat, genervt hat, was ich einfach nur zum Vergessen fand. Und das, was ich sehr schade fand, weil es war jetzt wieder dieses Wochenende, war ein 99-Cent-Wochenende auf Amazon. Also, wenn ihr das jetzt hört, ist das ein bisschen länger her. Und ich habe mir den letzten Ghostbusters ausgeliehen, Frozen Empire. Und ich hatte ja damals schon irgendwann mal, also vor einem Jahr hier bei den Filmfellers gesagt, ja, so dieser Trailer, der lässt mich halt
kalt.
Komplett kalt. Ja, schöner Wortwitz in diesem Fall. Und dann habe ich halt gestern den Film gesehen und ja, was soll ich sagen, also ich war ja schon nicht der allergrößte Fan von Afterlife, aber den konnte man sich ja wenigstens noch irgendwie so wegschauen. Der war ja ganz okay, sag ich mal. Auch wenn ich den halt auch nicht mehr so fand, so wie die alten. Aber jetzt dieser zweite Teil so gesehen von diesem Legacy-Sequel. Boah, also damit hat sich wirklich keiner einen Gefallen getan. Also ich fand das Ding so vergessenswürdig. Die Story ist so unfassbar dämlich. Das sind so unfassbar dämliche Szenen. Dann bringst du natürlich auch wieder die ganzen Ghostbusters zurück. Klar, die waren im Afterlife am Ende auch schon mal drin, aber hier bringst du sie halt auch richtig über den ganzen Film zurück und nicht nur über einen kurzen Part. Und das ist so unnötig. Und dann bist du halt auch wieder so komplett ohne Begründung, bist du dann, wo du im letzten Teil dann noch in Oklahoma warst, bist du jetzt natürlich wieder in New York, weil jetzt sind sie wieder da, aber komischerweise, diese Familie ist da hingezogen. Dann ist aber auch von der Tochter, dieser Podcast-Freund, der ist dann plötzlich auch in New York. Von dem älteren Sohn, der das Love Interest, ist dann plötzlich auch in New York, zieht jetzt ganz Oklahoma nach New York um, weil sie da einen Film machen können, den sie vorher in Oklahoma gemacht haben. Das ist so.
Das verstehe ich nicht. Also zu Recht verstehe ich das jetzt nicht, oder sehe ich das gerade falsch?
Ja, so, Niki, sag mal so, du hast deine Freunde da in deinem Lebensumfeld. So ist das jetzt in dieser Welt am Film. Alle Freunde, die so, also wir wissen ja, du wohnst in Braunschweig, da schön, du nimmst gerade deinen Westflügel auf. und alle Freunde, die du an Braunschweig hast, sagen wir mal, du ziehst morgen nach Hamburg um. Und alle deine Freunde, die du jetzt in Braunschweig hast, die leben dann ab morgen auch in Hamburg. So ungefähr wird es dir hier suggeriert in dem Film.
Ja, aber das an alle meine Freunde, die den Podcast hier hören, das verlange ich jetzt auch von euch. Also bitte, so an den Haaren dabei hergezogen ist es ja nicht.
Ja, das fand ich war schon so komplett sinnlos. Dann hast du diese Geistergeschichte, die hat komplett so... Weißt du, dir wird relativ früh ein Geist eingeführt, eine Person, ein relativ... ja, ich sag mal so, kommunikativer Geist.
Im Trailer sieht er sehr, sehr finster aus.
Ja, erstmal dieser ganze Eispart, das finde ich so geil, dass sie den im Trailer verbraten haben, weil dieser ganze Eispart kommt zu den letzten 25 Minuten des Films.
Achso, ich dachte, das ist der rote Faden im Film, so kam er mir rüber.
Ja, die wollen es halt verhindern, am Ende kommt es halt trotzdem und dann müssen sie halt dagegen kämpfen, aber im Endeffekt musst du halt echt sagen, das ist so geil, dass sie es im Trailer verbraten, weil diese ganze Szene wieder alles zu Eis wird, die kommt halt echt zu den letzten 20, 30 Minuten, ne? Also, okay. Bis dahin ist es nicht da. Also deswegen ist das auch schon so wieder so ganz geiles Marketing. Und wie gesagt, das hat natürlich so am Anfang wird ja auch so eine Figur eingeführt, so. Also ein Geist eingeführt und dir ist schon direkt klar, ja, hier geht irgendwas nicht ganz mit ist nicht ganz koscher, diese ganze Geschichte. Und natürlich ist es nicht ganz koscher. Und das ist ja so, es ist so on the nose, wenn man da irgendwie einen Twist machen will, ja, sehr misslungen. Und dann gibt's noch diese Figur gespielt von Kunal Nanjiani, den Schauspieler mag ich eigentlich, weil ich The Big Sick. Echt mag den Film, den habe ich auch hier schon mal vorgestellt, beim Film verlässt. Alter, der wird in diesem Film auch, seine Rolle ist, das ist eine der beschissensten Filmrollen, die ich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Also wirklich, man hört es vielleicht raus, ich fand den nicht nur, weil ich habe so viele so, auch so von Leuten, denen ich so auf Letterboxd folge, so auch die auch so Kritiker sind und sowas, die haben den halt so, ich sag es mal so unterdurchschnittlich bewertet, weißt du, halt nicht gut, nicht durchschnittlich, halt schon so schlechter, aber halt so noch in einem Rahmen, dass man sagen kann wahrscheinlich, ja, der ist halt noch irgendwie guckbar, finde ich halt nicht, ich fand den ganz katastrophal, ich fand den ganz schlimm, ich will das Ding nie wieder in meinem Leben auch nur angucken, also das war ja so unfassbare Grütze, also ich glaube, äußere mich auch selten so krass negativ über Filme hier bei den Filmfellers, weil das war ein solches Stück Scheiße. Das muss man einfach mal ganz ehrlich so sagen. Und wenn da jetzt noch irgendwie mal was Neues kommt, dann werde ich mir das ganz sicherlich nicht angucken, auch wenn ich Teil 1 und Teil 2 einfach aus Kindheitsverklärung echt lieb.
Und du hast 1 Euro dafür ausgegeben, wollte ich mal merken.
Und ich habe, das war doch viel schlimmer, um ehrlich zu sein.
Komischerweise, okay, ich war in diesem Wochenende viel unterwegs wieder, weil es macht den Anschein nachher, ich hoffe nicht, das letzte Sommerwochenende in Deutschland für dieses Jahr. Eigentlich hat mir auch Ben jetzt gesagt, wir hatten eigentlich ein anderes Thema eigentlich geplant, aber dadurch, dass Alexander Besuch von der Zahnfee bekommt, können wir nicht die Folge machen, Sonne, Sonnen, Sonnenschein, alles, was zum Thema Sonne, Hitze und sonst was zu tun hat. Wäre auf jeden Fall die Filmauswahl interessant gewesen. Also wir hätten eigentlich Filme reingebracht, die damit zu tun haben, dass es irgendwie warm ist oder Sommer ist oder irgendwie so. Das wollte ich nochmal anmerken. Deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich war kurz bei Amazon an diesem Wochenende drinne und ich habe gar nicht gesehen, dass 99 Cent. Ich habe es wieder übersehen. Es ärgert mich.
Zone of Interest war drin. Kannst du auch jetzt noch holen, falls dich interessiert.
Ja, das muss ich Lea erzählen, weil sie wollte den Film immer wieder gucken.
Ich habe ihn mir auch geholt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe ihn mir auch geholt.
Also man kann sich bis Mitternacht noch ausleihen.
Ich glaube ja. Also heute auf jeden Fall noch. Ja, ich gut, weiß nicht, gut. Bis morgen irgendwann, glaube ich.
Gut, dann schreibe ich nachher mal eine WhatsApp, weil der Weg aus dem Westflügel hier zu unserem Wohnzimmer ist zu weit. Da wird die Aufnahme zu lang, wenn ich jetzt hier kurz verschwinde. Deswegen werde ich hier eine WhatsApp schreiben. Ist alles hier so groß, so weitläufig hier in meinen Hallen. Deswegen kommuniziere ich so, dann kann sie den Film ausleihen. Danke für die Information. Was ich noch sagen wollte, über einen Film müssen wir noch sprechen. Wir waren ja zusammen im Kino. Über den Sonntagsfilm Alien Romulus. Ich finde, über Filme, die im Internet totgequatscht werden. Doch, ich muss es kurz loswerden. Alien Romulus. Ich bin mit zu viel Erwartung reingegangen und ich wurde enttäuscht. Bei dem Film habe ich mir gewünscht, es kriegt wieder ein richtig schöner, knackiger Alien-Film. Und für mich persönlich habe ich ihn leider nicht bekommen. Er hat sehr viele Parts für mich. Ich habe selber die ganzen Sachen entdeckt, von Teil 1 bis 4 waren überall keine Anspielungen drin, finde ich. So wie auch das Alien-Spiel. Aber irgendwie war mir das nicht das, was ich mir erhofft habe. Es war trotzdem ein guter Film. Er ist besser als, weiß ich nicht. Aber du weißt es selber, Benny, wir haben es schon darüber unterhalten, aber ich will es mal unseren Leuten draußen sagen. Ich war ein wenig unter meinen Erwartungen wieder rausgegangen. Was ich sehr, sehr schade finde. Ich bleibe bei meiner Meinung.
Alles gut. Nimmt dir auch keiner weg.
Willst du noch zu was zu Romulus sagen oder wollen wir gleich zu.
Also ich, ja, ganz kurz Romulus. Ich glaube, ich fand ihn besser als du. Das habe ich ja damals direkt schon am Tag gesagt, dass ich ihn, glaube ich, besser fand als du. Ich fand ihn, er ist jetzt kein Überfilm, absolut nicht, aber da gilt jetzt für gesehen das, was ich vorhin noch so kurz angeschnitten hatte zu Ghostbusters Afterlife, der war halt noch guckbar. Also das war alles im Sinne, ja, der hat hier ein bisschen Reminiszenz an alte Sachen und so, der hat ein, zwei neue Ideen, die ich ganz cool fand drin. Und das guckt sich weg, der wird jetzt nicht lange im kollektiven Gedächtnis bleiben oder so. Aber ich fand den ganz okay, auch wenn ich auch ein paar Schwächen an dem gesehen habe. Aber lass uns dann doch erstmal zum nächsten kommen.
Nämlich zu Longlegs. Die müssen noch erzählen, dass
Long.
wir Longlegs drin waren.
Genau. Longlegs von Oz Perkins, dem Sohn von Anthony Perkins, vielleicht Allgemeinheit besser bekannt als Norman Bates aus der Hitchcocks Psycho-Verfilmung. Der ist mittlerweile Regisseur, ein bisschen so für Horror-Thriller. Und der hat einen Film im Kino, Longlegs, über den man vorab nur wusste, ja, Nicolas Cage spielt wohl irgendwo mit, auch wenn der irgendwie aus der ganzen Kampagne rausgehalten wurde, weil es keine Bilder mit ihm zu sehen gab. Wenn man den Film sieht, erklärt sich auch wieso, weil er schon ein sehr prägnantes Auftreten hat in dem Film. Und es ist halt irgendwo ein Horror, Crime-Thriller, Psychothriller, ein bisschen im Stile von Schweigen der Lämmer, was man hier und da hört. Ich finde ihn ein bisschen surrealer, wobei surreal ist vielleicht das schlechte Wort, falsche Wort, aber schon ein bisschen schlägt nochmal eine andere Kerbe als bei Klein Schweigen der Lämmer. Auch wenn er natürlich durch diese ganze FBI-Thematik und Agentin auch so ein bisschen da rein spielt, aber ich finde halt, der hat überragende Kamerashots. Teilweise, das habe ich direkt schon nach dem Kinobesuch gesagt, dass ich diesen, es gibt da so einen Shot, wenn die so eine alte Farm aufsuchen. Da fand ich die Kamera so mega geil, da gab es so geile Shots drin einfach. Und generell hat der ein sehr beklemmendes Feeling und der lässt, also ich saß im Kino und ich meinte dann nach dem Kino auch zu Dennis so, ja, der war einfach super unangenehm. Der war aber von vorne bis hinten einfach für den Zuschauer extrem unangenehm, dieser Film.
Weil keiner dieser Charakteren, die im Film irgendwie selber mal irgendwie gute Laune hatten oder ja, Motivation gezeigt haben oder ich sag mal, tja, so Hoffnung geschöpft hat. Die waren alle selber so komplett negativ eingestellt.
Ja, genau, das ist ein komplett nihilistischer Film. Da ist echt die Absenz von jeder Hoffnung irgendwie so richtig.
Und man kann ihn schon beschreiben, er ist so ein schweigender Lämmer. Kommt ja jetzt sehr viel vor. Sie, FBI-Agentin, neuen Rookie, muss sich da durchsetzen als Frau, aber halt ins, so viel kann man sagen, ins Übernatürliche, in Richtung schon Horror reingesetzt. Ich fand ihn eigentlich, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, ich muss ja in der Nacht immer drüber schlafen, wenn wir im Kino waren, und ich fand ihn eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool.
Ja, der hatte auf jeden Fall mal was. Ich meine, klar, wenn man hier so einhellige Stimmen, die loben den auch ziemlich, muss man sagen. Und ich finde das auch gerecht. Das ist jetzt kein Film, muss ich sogar ganz ehrlich sagen, es hat mich sogar fast ein bisschen überrascht, dass der in Braunschweig im großen Kino lief. Es hätte mich nicht überrascht, wenn das so ein Film gewesen wäre, der da im Programmkino läuft. Weißt du, muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, jetzt auch, wo wir den dann gesehen hatten und so.
Aber wir sind ja auch rein ohne komplette Erwartungen, ne? Das muss man ja auch mal
Ja, genau,
sagen.
ich wusste halt nur, ich hatte halt so von ein, zwei Stimmen gehört, dass der wirklich gut sein soll, aber ich wusste halt, Nicolas Cage spielt mit und der gab es halt überhaupt nicht. Bei allen Bildern, die man vorab gesehen hat, konnte man irgendwie nichts von Nicolas Cage sehen, obwohl der da irgendwie mitspielen sollte. Und mehr wusste ich halt auch nicht. Aber das war auch cool. Ich lieb das ja, wenn man in Filme so komplett blind reingeht, ohne wirklich was zu wissen, was einen erwartet.
Und diese Einstellungen her, auch wenn du sagst, dieses Kamerabild, auch diese Anfangssequenz mit diesem, ja, was ist denn das hier? 8 mm, 9 mm, nee, 8 mm, glaube ich, da. Gefühlt gedreht mit so einer Handkamera und man ist da im Kino und man denkt sich so, was für ein Rock'n'Roll-Film kommt denn da jetzt auf mich zu? Also man merkt, wir sind ja, wie gesagt, wir wussten nichts über die Story, sind reingegangen und dann dachte ich mir schon so, ist gleich bewusst geworden, okay, der Film wird, glaube ich, ein wenig anders. Und er war auf jeden Fall anders. Also den Film hole ich mir auf jeden Fall mit für 99 Cent. Das muss ich mitbekommen. Den werde ich auf jeden Fall nochmal angucken. Das ist ein typischer 99-Cent-Film und darauf freue ich mich
Den
riesig.
musst du dann nochmal mit Lea gucken.
Lea, wenn du das an dieser Stelle hörst, der Horrorpart ist nicht schlimm. Der Horrorpart ist nicht schlimm. Alles gut. Es ist ein richtig guter Füller. Verspreche ich dir. Verspreche ich dir. Gut. Willst du noch was sagen? Hast du noch
Okay.
was gesehen?
Ich hatte ja schon gesagt, ich habe ja schon über Ghostbusters Frozen Empire mich genug ausgekotzt. Deswegen lass uns doch mal lieber zum Hauptthema kommen. Und wie wir es vorhin schon angeschnitten haben, wir hatten halt eigentlich das Thema Sommer, Sonne, Sonnenschein, nenne ich es jetzt mal. Da sind wir jetzt ein bisschen umgeswitcht, das hatte ich auch schon vorher gefunden, deswegen meinte ich, wir hatten noch ein Ersatzthema in Hinterhand. Weil vor ein paar Tagen, ich kann jetzt nochmal kurz hier hochscrollen und nochmal kurz gucken, nämlich am 2. September, wir nehmen jetzt hier am 8. September auf, wenn ihr es hört, ihr wisst es ja, ihr kennt es, es ist meistens ein, zwei Wochen später, hat das Rolling Stone Magazine, und die ranken ja gerne mal so Hunderterlisten, alles mögliche, Filme, Musik oder was auch immer unter bestimmten Themen. Und die haben am 2. September eine Liste rausgebracht, die 100 besten TV-Episoden aller Zeiten. Und aber die beschränken sich da immer auf jeweils nur eine Folge pro Serie. Und das fand ich interessant, ich habe da mal so durchgeguckt und ich war überrascht, wie viel ich davon kenne. Und natürlich ist es jetzt so, da sind natürlich auch viele alte amerikanische Serien drin oder auch Serien, die Dennis und ich nicht geguckt haben. Oder auch Serien, wo Alex uns tatsächlich weitergeholfen hätte, wenn er heute nicht ausgefallen wäre. Und so, ich schätze mal, es wird so darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht so 30, 40 Sachen was sagen können. Zu manchen ein bisschen länger, zu manchen ein bisschen kürzer, bei manchen werden wir vielleicht nur sagen, dass wir wahrscheinlich andere Folgen weiter vorne gesehen hätten. Aber wir dachten, wir gehen jetzt einfach mal kurz das durch und wenn wir dann mal so über einige Plätze werden wir dann hinwegspringen, weil wir dazu nichts sagen können, aber das finde ich jetzt in diesem Fall auch nicht so wild. Und dann gucken wir einfach mal, was wir dann zu dem sagen, was uns was sagt und was nicht. Und das Witzige ist, nämlich das beginnt auf Platz 100 mit einer Folge der Serie Fargo. Es hat mich sofort überrascht, das war für mich gleich die erste Überraschung, gleich beim ersten Platz nämlich, dass es die 5. Staffel war. Ich habe nur die ersten 3 gesehen, weil die alles, was danach kam, das lief bei mir irgendwie so ein bisschen da ferner liefen. Deswegen war ich eigentlich direkt überrascht, dass die Fargo-Folge, die sie gewählt haben, und ich bin ja ein großer Fan von gerade der Staffel 1 und 2, vor allen Dingen 2, tatsächlich finde ich sogar noch einen Tucken besser als 1. Und deswegen war ich so überrascht, dass es jetzt Staffel 5 war und ich denke mir so, vielleicht hätte ich es ja doch weiter gucken sollen. Ich weiß nicht, bist du da so weit noch gekommen bei Fargo, Dennis?
Punkt Nummer 1, ich habe mich erstmal hier um den besseren Sound gekümmert, ich habe gemerkt, dass die Balkontür offen war. Punkt Nummer 2, ich musste mit anfangen, mal unsere Gruppennachrichten besser zu lesen, weil ich habe immer gelesen, wir nehmen jetzt heute die beste Filmliste durch und ich habe mich immer gewundert, warum wir über Star Trek und Battlestar Galactica geredet haben, wo ich dachte, was ist, warum, okay, gut, wird schon seine Gründe haben. Ach, wir reden heute über Serien, okay, gut zu wissen.
Und vor allen Dingen über einzelne TV-Episoden, also immer nur eine Episode pro der Serie.
Aber bei Fargo jetzt, was jetzt am Anfang kommt mit der Staffel 5, ja, ist er dann mit Fargo durch? Weil ich meine, Fargo ist ja eine...
Meinte ich ja, nur eine Folge pro Serie. Ja, ich weiß, es ist eine Anthologieserie, aber ja, das ist die einzige Folge der Serie.
Gut, nein, bis Staffel 5 bin ich auf jeden Fall nicht gekommen. Ich habe nur Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, ich glaube, ich bin bei Staffel 4 ausgestiegen.
Staffel 4 war die mit Mahershala Ali, die hatte ich gar nicht erst angefangen, muss ich ehrlich gestehen.
Das ist doch die, die zum ersten Mal nicht auf Netflix lief, oder nicht?
Das weiß ich. Wo die jetzt in Deutschland liefen, weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Aber gut, dass du hier reinkommst, ohne genau zu wissen, welches Thema wir besprechen.
Na, wenn Alex fehlt, dann muss ich seinen Part übernehmen.
Aber wie, es ist, finde ich, jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe ja schon gesagt, dass wir wahrscheinlich nur so zu 30 bis 40 Sachen was sagen können. Und ich weiß, bei Platz 98, da kommen wir...
So, ganz kurz zur Frage. Entschuldigung, ganz kurz zur Frage. Staffel 4 habe ich angefangen, habe ich aber aufgehört, dann zu gucken. Und Staffel 5, weiß ich gar nicht, was da passiert. Absolut keine Ahnung.
Aber das ist für mich auf jeden Fall jetzt schon mal ein Indikator, mal zu gucken, einfach nur, worum es da in Staffel 5 überhaupt geht. Kommen wir weiter zu einer Serie, die ich nie geschaut habe und ich glaube, du hast sie tatsächlich geschaut, auch wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt weißt, welche Folge das war. Auf Platz 99 ist nämlich die Cosby Show, und die Titel sind hier immer im Englischen, deswegen bleibe ich auch im Englischen, ich will jetzt nicht raussuchen, wie die auf Deutsch heißen, nämlich Theo's Holiday. Ich weiß, du hast teilweise Cosby geguckt, als du klein warst, oder?
Die haben wir gesehen, warum auch immer. Jetzt finde ich sie ja, also von Bill Cosby davon abgesehen, ich fand sie da vorher schon scheiße, bevor das rausgekommen ist, was man mittlerweile weiß. Ich weiß nicht, ich kann mich nur an eine Folge erinnern bei der Bill Cosby Show, wo ich noch ein bisschen schmunzeln muss, wo er seinem Sohn Theodore halt erklärt, wie er halt mit Geld klarkommt. Und das haben die mit so einem Monopoly Geld nachgespielt. Aber das ist später, das ist nicht in Staffel 2.
Okay, dann kommen wir jetzt zu der ersten Folge, wo ich weiß, dass wir beide viel rüber sagen können, weil das war bei uns immer mal ein Thema und ich finde es super cool, dass sie die Folge nämlich als beste von South Park gewählt haben. Auf Platz 98, South Park Scott Hanneman muss sterben. Und ich find's einfach schon mega geil, weil das war für uns beide auch mal so ein bisschen unsere Folge bei South Park, dass die gerade die gewählt haben, in dem es darum geht, dass Scott Tenorman einen Bully so ein bisschen Cartman seine Schamhaare verkauft, woraufhin Cartman perfideste Sachen anstellt, um sich an Scott Tenorman zu rächen. Und es ist einfach, für mich ist das einfach eine legendäre Szene mit einem legendären Ende. Und dass sich Radiohead sogar dafür hergegeben haben, ist auch nochmal richtig witzig dann in dem Fall.
Die sogar bei Cartmans Plan sogar mitspielen, sozusagen. ich glaube, die Folge ist auf jeden Fall mit dabei, weil das Ende einfach, glaube ich, einer der grausamsten South Park oder eine auch die intelligentesten Enden, dieses sehr komplexe Ende dann ja doch dann offenbart wird. Und seine drei Freunde, ob es wirklich Freunde sind, weiß man ja immer nie, drauf kommen, sich wirklich nie mit Cartman wirklich anzulegen. Also die Folge ist wirklich cool.
Also ich muss auch nicht sagen, ich habe echt schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie vielleicht auch leider keins South Park mehr geguckt. Aber früher hat man es halt gerade so in den Jugendjahren, hat man es ja wirklich super gerne geschaut. Dann irgendwie immer abends irgendwie auf Comedy Central oder so beim Einschlafen oder so.
Ich bin ausgestiegen bei den Episoden, wo Trump zum ersten Mal sich als Präsident sich aufstellen
ließ. Oh, ich glaube, so weit bin ich gar nicht gekommen tatsächlich.
Und danach bin ich aber raus, dann war es mir irgendwann auch. Ich habe mir gesagt, okay, es ist genug South Park gewesen für mich. Alles in Ordnung.
Ja, genau, irgendwann hat man diesen Punkt erreicht, genau das hatte ich auch. Aber es gab eine Phase, da hat das wirklich, glaube ich, dann gefühlt irgendwie jeder auch ganz gerne geguckt und so. Es hat dann ja auch immer, das Krasse an South Park war ja wirklich, keine andere Serie hat es geschafft, Sachen so schnell anzusprechen, weil die so schnell produzieren konnten, diese Folgen. Deswegen, da war eine Sache in den Nachrichten, gefühlt 2 oder 3 Wochen später war es bei South Park in kaum einer anderen TV-Serie, was jetzt keine Show war, wo irgendwie live aufgenommen wurde, konnten Sachen so schnell verarbeitet werden wie bei South Park. Das war schon immer das Krasse daran.
Es ist schon Filmfellersgeschwindigkeit hier, was sie gemacht haben.
Auf jeden Fall. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Aber jetzt kommen wir wieder, glaube ich, zu ein paar Sachen. Ich glaube, hinten heraus, also gerade so auf den ersten Plätzen, so in den ersten 20, 30, werden wir vieles, vieles kennen, ich glaube, hinten. Aber jetzt auf den hinteren Plätzen ist es noch nicht ganz so schlimm. Weil hier auf Platz 97, nämlich die Serie You're the Worst, die Folge There is Not Currently a Problem, Staffel 2, Episode 7. Ich kenne nicht mal die Serie, habe ich noch nie was von gehört.
Nö.
96? Ist bei mir immer so, ist irgendwie immer mit mir so ein bisschen mit den öffentlichen Rechtlichen verbunden. In Treatment, Alex, Week 8. Das war irgendwie so eine Serie, wenn man nachts dann doch irgendwie so durch die öffentlich-rechtlichen Sender geschaltet hat, dann lief die da manchmal. Und ich glaube, In Treatment ist ja generell eine Serie, da geht es ja nur darum, dass dann immer da Psychiater sitzen und die sich mit ihren Patienten unterhalten. Und ich habe das, wenn ich damals so nachts durch das Öffentlich-Rechtliche geschaltet habe, ist teilweise gar nicht so geschnallt, was jetzt hier der Sinn der Serie ist. Deswegen habe ich die auch nie wirklich geguckt. Ich weiß, weil hier sehe ich es auch auf dem Bild zur Folge, es wird wahrscheinlich eine Folge sein, wo Gabriel Byrne der Psychiater ist, weil ich weiß, die Psychiater sind ja mal relativ bekannte Schauspieler. Aber ich kann zu der Serie an sich nichts sagen, also zu den einzelnen Folgen an sich nicht. Ich weiß nur, dass es das gibt und es muss ja irgendwie auch erfolgreich sein, weil ich glaube, es gibt davon auch extrem viele Staffeln oder Folgen, weil ich sehe gerade, die Folge ist Staffel 1, Episode 37.
Aber ich denke mal, es sind Kammerfolgen, also jede Folge spielt einfach nur in diesem
Raum.
Ja, es ist ein
Kammerspiel, genau, wie die sich unterhalten da.
Wie jetzt hier der Tatortreiniger oder hast du nicht gesehen?
Genau, aber ich meine, kennst du das? Kennst du das auch? Hast du das früher auch manchmal so gesehen beim...
Die Serie sagt mir null. 0,000.
Dann gehen wir auch einfach weiter. Ist ja okay. Nächste Folge wäre Tina Runosaurus Rex von Bob's Burger. Ich habe Bob's Burger nie geschaut. Ich bin nämlich jetzt mittlerweile aus diesen Cartoons für Erwachsene so ein bisschen raus.
Also ich bleib BoJack Horseman treu und Rick and Morty.
Da kommen wir später noch zu.
Aber bei Bob's und ich weiß welche Folge. Wenn die Folge bei BoJack Horseman nicht kommt, die ich jetzt, dann brechen wir das hier ab, Alter. Dann ist Rolling Stones Magazine für mich gestorben. Bei dem Bild kann ich das sehen. Es ist die Szene, wo er seiner Tochter Autofahren beibringt. Und ich glaube, das ist auch eigentlich ein klassisches Internet-Meme geworden. Wo sie auf was hinzusteuert und er lenkt dagegen und sie halt bei einer Schrittgeschwindigkeit trotzdem nicht gegenlenkt und auf dieses unaufweichliche Ziel, also doch, man kann ausweichen, Ziel einfach gegensteuert. Ich glaube, das wurde schon öfters mal in Sachen HSV oder sonst was, in Sachen
Meme-Kultur,
Popkultur umgesteuert.
Ich kenne das sogar, obwohl ich nur eine Folge Bob's Burger gesehen habe. Okay.
Aber ich weiß, auf jeden Fall bei Bob's Burger, selbst Archer, auch so eine Zeichentrickserie für Erwachsene, wurde Bob's Burger verarbeitet. Also die Das ist schon ganz cool. So.
Also, Platz wie gesagt, 94. Gerade so, genau, durch die hinteren Plätze ein
bisschen schneller durch,
weil da vieles dabei ist.
Durchschießen.
Genau, 94, Enlightened, die Serie mit Constanza Helen, haben wir beide nicht gesehen, sage ich jetzt einfach mal für dich, wenn nicht. Ich sage jetzt einfach weiter, und wenn du zu irgendwas was sagen willst, zu dem ich nicht schon was sage, kannst du ja kurz reinrufen, ne?
Das schaffe ich schon.
93 ist Mord mit Mord's Dilemma, auch, es scheint was Älteres zu sein auf jeden Fall. 92 ist Scrubs, My Screw-Up, das ist die Folge mit, natürlich die Bekannte, die ja dann auch immer hier und immer da reden wird. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Ach, ich dachte, du machst das, ey.
Brandon Fraser.
Von der genau. Mumie, genau.
Mit dem, der den Bruder von der, oder dem,
der, ja, der Ex-Frau von Dr. Cox ist.
Genau, und der dann da kommt mit seiner Kamera und irgendwie alles mit der Kamera, ist glaube ich auch eine Doppelfolge, mit der Kamera fotografiert, naja, und dann hat er ja selber auch eine Krankheit, das wird ja alles verarbeitet, und dann gibt's ja auch diese berühmte Szene, die ja sogar bei Tim und Struppi nachgemacht wurde mit Was glauben Sie, wo wir hier sind? Es gab ja sogar einen Tim und Struppi Comicstrip, wo sie genau diese Szene nachgemacht haben mit Cox und JD am Friedhof.
Die Folge hat so einen kleinen Twist, ja. Ganz kurz zu mir bei dem Thema Scrubs. Am Anfang habe ich es gehasst, dann fand ich es wieder cool für eine kurze Zeit und dann fand ich es wieder scheiße, weil es für mich unlogisch alles war. Scrubs ist eine Hassliebe bei mir und der Hass überwiegt.
Ich muss sagen, es gibt so Folgen bei Scrubs, die finde ich bis heute richtig, richtig geil. Aber ich war per se nie der ganz große Scrubs-Fan, glaube ich, wie es viele andere waren. Aber ich habe es trotzdem fast alles gesehen. Und es gibt so ein paar Folgen, die finde ich richtig, richtig toll. Die hier ist auf jeden Fall, einfach weil sie von ihrer Zählweise anders ist, schon cool, auf jeden Fall. Deswegen kann ich da auch nichts gegen sagen. Ich finde das auch cool, ist cool, dass die hier drauf ist. Aber es ist jetzt, wird jetzt auch nie meine Lieblingsserie sein.
Die Folge wurde cool geschrieben, aber ansonsten war Scrubs okay. Die spielt ja damit, dass sie immer zu viel ist. Aber selbst diese Herzfolgen, diese Dramafolgen, das war einfach zu viel Kitsch und bla 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 und nee. Nächstes.
Platz 91, Watchmen. Hast du gesehen, glaube ich, habe es nicht gesehen, nämlich die sechste Folge von Watchmen, im Englischen This Extraordinary Being. Kannst du dazu was sagen?
Nein, weil ich bei der Watchmen-Serie das halt ein bisschen durchgeswitcht habe und durchgewinkt habe. Es ist für mich alles eine Geschichte und ich kann da nicht die verschiedenen Episoden auseinanderziehen.
Aber du warst generell nicht der größte Fan der Serie, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie... Sie ist irgendwie cool, aber ich merke, okay, sie ist ein bisschen aus meinem Gedächtnis raus, nur einzelne Fragmente sind immer drin, deswegen war sie für mich wohl doch nicht das Nullplusultra.
Okay, dann machen wir direkt weiter. Platz 90, The Golden Girls, Mrs. George Devereaux. Ich meine, klar, jeder von uns hat mal die Golden Girls vielleicht ein, zwei Folgen gesehen, aber so tief drin war ich da nie. Platz 89, oder? Wolltest du was zu Golden Girls sagen?
Habe ich nicht verstanden, warum die so cool sein sollen.
Okay, 89, SpongeBob.
Weiter.
Mit Pizza Delivery weiter. 88, Roseanne, War and Peace, also wahrscheinlich Krieg und Frieden, mit Dan im Gefängnis.
Du? Keine Ahnung, welche Episode das ist. Roseanne haben wir damals als Kinder sehr viel gesehen und ich fand die eigentlich auch sehr cool damals, weil sie halt nicht diese heile Weltkacke à la Bill Cosby Show gezeigt haben, sondern mal wirklich so eine amerikanische Mittelschicht, beziehungsweise eventuell sogar für die Zeit sogar Unterschicht, White Trash ein wenig reingegangen ist. Und das war so ein bisschen authentischer, das fand ich ein bisschen cooler. Weil das immer nicht heile Welt war. Es war eine Sitcom, aber es war nicht mal eine heile Welt, aber das war eigentlich für die Zeit in den 90ern eine gute Mischung. Und jetzt finde ich gut gemacht.
Und so gesehen, ich meine, wir beide haben ja auch sehr, sehr gerne eine schrecklich nette Familie geguckt, was ja auch sich mehr so ein bisschen der Unterschicht, sage ich mal, so gewidmet hat. Aber man muss halt sagen, ich glaube, Roseanne hatte ein bisschen realistischeren Ansatz, weil schrecklich nette Familie war ja immer schon sehr überzeichnet, sage ich mal.
Und trotzdem hat nie mehr schrecklich nette Familie immer ein sauberes Haus, Alter.
Das stimmt, ja. Machen wir weiter. Die Dick Van Dyke Show, natürlich schon mal gehört, aber das ist lange, lange vor unserer Zeit. Ich glaube, das war ja in den 60ern, deswegen weiter. Platz 86, haben wir schon mal hier drüber geredet, nämlich in irgendeiner Folge, wo wir mal komplett random, weil es eigentlich ein komplett anderes Thema war, Jede einzelne Black Mirror-Folge durchgegangen sind, wo ich auch schon meinte, San Junipero ist wahrscheinlich meine liebste Folge und Rolling Stone listet auch San Junipero als die Black Mirror-Folge auf, nämlich aus Staffel 3, Episode 4 und hier auf Platz 86 und das hatten wir damals, glaube ich, in der Folge. Ich würde ja jetzt sagen, hört euch nochmal die Folge an, aber dadurch, dass das so random war, weiß ich heute nicht mehr, welche Folge das war, wo wir darüber geredet haben.
Black Mirror, Gold-Serie, Gold, die ersten drei Episoden, die drei ersten drei Staffeln. Die Folge fand ich auch schön, Aber da merkt man ja, das ist ja nicht so Black Mirror, wie es eigentlich sein soll. Es ist zu viel 80er-Jahre-Vibe, zu viel geht's in die Richtung hier von Stranger Things mäßig dann. Warum immer die 80er-Jahre so gehypt werden, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, so waren sie nicht, Leute. Das war nicht... Nein, die 80er-Jahre waren anders.
Die waren
so
braun.
Und nicht bunt und cool und alle waren mega stylisch angezogen. Nein, fake, Alter, Mann. Die liefen nur rum wie Kalle Arsch.
Aber wobei man ja auch sagen muss, das ist ja hier auch Punkt, 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 Punkt. Es ist ja so ein bisschen Vanilla Sky-mäßig.
Ja. Aber sie haben einen wesentlichen Black Mirror-Part in dieser Episode nicht übernommen. Und deswegen ist sie nicht meine Black Mirror-Lieblingsfolge.
Das ist weiter eine okay Aussage. Platz 85, Sex in the City, My Mother Bought Myself. Ich finde es so witzig, weil Sex in the City, ich finde bei Sex in the City vergisst man immer, ich habe selber nie so richtig gesehen, aber ich finde bei Sex in the City vergisst man immer ein bisschen, dass es eine HBO-Serie war, also dass da ja schon ein bisschen was dann auch hintergesteckt hat, als nur so eine, ich sag jetzt mal so eine Easy-Schau ABC-Serie oder sonst was, aber ich habe es trotzdem nie wirklich geguckt, weil es war dann trotzdem einfach nicht mein Cup of Beer, ist glaube ich falsch, Cup of Coffee.
Ich glaube, du machst jetzt ABC zu Unrecht ein bisschen schlecht. Ich glaube, das ist allen bewusst geworden, weil Sex and the City war ja mega erfolgreich und das wurde ja wirklich zur Primetime damals bei ProSieben immer ausgestrahlt. Sex and the City, keine Ahnung, keine Verbindung. Meine Mutter und meine Schwester haben es damals geguckt. Wie gesagt, Frauenhaushalt, in dem ich groß geworden bin. Ich habe, was ich da in meinem Zimmer gemacht habe. Ich weiß es doch. Es ist cool, dass es in New York spielt. Nächstes Thema.
Ja, nächste Serie, die auch in New York spielt, wo ich sogar die erste Folge gesehen habe, nämlich Broad City. Hier ist es geht's um.
Aber die ist ja nicht aufgelistet. Hä? Hier ist der Staffel 2, Folge 4,
was du gerade sagst. Ich wollte gerade sagen, hier geht's um Staffel 2, Folge 4. Broad City war nämlich damals witzig. Es war damals die Phase, wo ich habe jetzt ja, glaube ich, schon mal ein paar Filmverlass-Folgen erwähnt, dass ich mittlerweile sehr serienmüde bin und ich kaum noch Serien gucke. Aber die kam damals, ich weiß gar nicht, wann die angelaufen ist, frühe 2010er Jahre oder irgendwie sowas, oder 13, 12, 14, irgendwie so, wo ich eigentlich so gut wie alles, was irgendwie hieß, es sei gut, habe ich eigentlich alles geschaut. Und damals habe ich nämlich damals ein Pilot-Review gelesen, also erste Folge halt so gesehen. Und da, in dieser, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Serienjunkies war oder damals, oder ich weiß nicht genau, welche Serienseite das damals war. Und die haben der Pilotfolge damals die volle Bewertung, die volle Punktzahl gegeben, und die meinten auch, das ist der beste Serienpilot seit Jahren gewesen damals. Warum ich nämlich damals dann auch in die erste Folge reingeschaut habe. Und ich muss auch sagen, ja, ich fand es ganz okay, aber es hat mich nicht abgeholt, dass ich mir gedacht habe, ich schaue das jetzt weiter. Und deswegen kann ich dann, ich weiß nur, es sollte super gewesen sein, jeweils am Anfang. Ich weiß nicht, in welche Richtung es sich entwickelt hat. Es geht halt um diese zwei Frauen, die man hier auf einem Bild sieht. Und die beiden sind sehr strange auf jeden Fall. Aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ich kenne sie nicht.
Okay, ja, jetzt kommen wir zu einer legendären Folge tatsächlich. Es geht um Prinz von Bel-Air. Papa's Got a Brand New Excuse heißt die im Original und ich meine, jeder hat wahrscheinlich dann auch schon einfach diese Endszenen gesehen, wenn er dann mit Onkel Phil im leeren oder im Wohnzimmer steht und ich hoffe, ich habe vergessen, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen dann nur dieses How come he don't love me, man, wo er sich darüber beschwert, dass sein Vater ihn einfach nicht liebt und das war eine herzzerreißende Szene, weil also ich habe die damals irgendwie als Kind das erste Mal gesehen und ich fand sie damals schon als Kind herzzerreißend und das ist für mich auch so eine Szene, die hat sich bei mir auch irgendwie so im Kopf eingebrannt, die werde ich auch nicht vergessen, das war, wie er sich einfach über fast die ganze Zeit der Folge so gefreut hat, dass sein Vater ihn besuchen kommt da in Bel-Air und dann, ja, dann sagt er ihm, ja, er geht jetzt weg und er bleibt halt da und er geht weg und
ich glaube, er wollte noch ein bisschen Geld haben.
Ja, genau, so war das und dann, ja, ist er halt weg und Will versteht es einfach nicht, warum und er dachte einfach, dass diesmal wird alles gut mit seinem Vater und weiß ich, das war einfach für mich damals, ich habe die als Kind gesehen und ich fand die damals, die hat sich bei mir irgendwie schon Kopf gebrannt, die habe ich dann auch nie vergessen, so gefühlt.
Prinz von Bel-Air, Samstag immer 14 Uhr, 13 Uhr auf RTL gesehen. Ich habe sie damals geliebt und damals dachte man auch, Will Smith ist ein Charakterschauspieler.
Er hat dann ja auch ein paar Charakterrollen gespielt, ne? Aber es hat sich irgendwann auch mal so in andere Richtungen entwickelt, sagen wir mal so.
Was ich erschreckend finde, ist dafür, damals kam uns Onkel Phil so mega alt vor und ich glaube, der ist jetzt so alt wie wir gewesen, oder? Auf jeden Fall ist Will Smith mittlerweile älter als er auf jeden Fall.
Ja, für 82 wir jetzt... Achso, schön.
Es war eine coole Folge, es war eine coole Serie und die Folge, daran kann ich mich auch wirklich auch selbst auch erinnern. Fast so wie bei dir, muss ich es nicht wiederholen.
Platz 82, da hätten wir jetzt Alex gebraucht, der kann auf jeden Fall zu Dr. Who was sagen, Folge Blink. Ich hatte ihn gefragt, wenn er nochmal zu ein, zwei Sachen was sagen will, würde ich es reinschneiden. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt diese Ansage von mir gehört, ohne dass was kommt. Und wir gehen einfach weiter.
Darf ich was sagen zu englischen Serien, auch zu Doctor Who? Ich habe da manchmal auch reingeschaltet. Ich finde dieses Bild so komisch. Es sieht einfach so komisch aus. Es sieht aus wie Klamauk. Kennt ihr damals, wo ihr von eurem Bildröhrenfernseher, hier 2008, 2009, von eurem Bildröhrenfernseher geswitcht seid zu euren Flachbildfernseher und euch gewundert habt, dass das Bild auf einmal so komisch aussieht, alles wie so eine brasilianische Seifenoper, bis wir uns mittlerweile so nach einem Monat dran gewöhnt haben, okay, so sehen halt jetzt die Fernsehbilder aus. Und so ist es bei englischen Serien, bloß dass ich mich nicht dran gewöhnt habe, eventuell, weil ich sie nicht oft sehe, besonders nicht Doctor Who, weil es mir absolut am Arsch vorbeigeht, diese Serie. Es sieht total komisch aus und total klamaukmäßig. Also was ist daran cool an Doctor Who? Entschuldigung. Ich habe da wohl jetzt irgendwelche Leute da jetzt... Ich werde sicherheitshalber nichts gegen Katzen sagen, aber... Komm, gib mir wenigstens recht, dass das Bild komisch aussieht bei
Doctor Who. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist jetzt kein... Das ist halt anders gedreht. Das ist halt echt kein Hochglanz gedreht. Du kannst es nicht sagen, nein.
Die Geschwindigkeit, wie sich die Leute bewegen und die Synchro ist wirkt alles sehr billig. Vielleicht ist die Story und die Idee hinter Doctor Who ja in gewissermaßen ganz cool. Oder die gewisse Leute spricht es an. Kann ich dazu nichts sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Aber optisch... ist es für mich Grütze. Gut, weiter.
Platz 81. Alias, Truth Be Told. Staffel 1, Episode 1, also so gesehen Pilot. Ich weiß ja bei Alias, ich habe es damals geskippt, als es kam. Das weiß ich noch. Ich weiß dann später, habe ich schon gehört, weil JJ, es war ja die Serie, die JJ Abrams vor Lost gemacht hat. Und dann als Lost kam, haben auch viele gesagt, mit diesen ganzen Sachen, mit Flashbacks und Flashforwards und so Twist-mäßig und sowas, damit hat er ja schon bei Alias angefangen und hat es dann bei Lost nur noch ein bisschen so... noch mal ein bisschen exponiert, so noch mal ein bisschen mehr ausgeführt. Deswegen habe ich mal gedacht, so, okay, es ist jetzt auch so halt so eine Agentenserie gewesen, wo ich mir dann gesagt habe, so, ja, aber die hole ich jetzt auch nicht nach. Und deswegen kann ich dazu auch nichts sagen.
Ach, du hast es auch nicht getan?
Nee, habe ich auch nicht.
Gut, ich auch nicht. Weiter.
Okay, gut. Platz 80. It's Always Sunny in Philadelphia. Da, glaube ich, bist du sogar eher drin als ich. Ich habe einige Folgen gesehen, aber ich kann da auch nicht zuordnen. Deswegen weiß ich auch nicht. Es gibt hier Mac Banks, Dennis Mom. Staffel 2, Episode 4. Ich habe davon nicht viel gesehen. Und ich glaube, diese Folge habe ich nicht gesehen.
Doch, die habe ich gesehen. Ich gucke das wieder ein bisschen durch. Es gibt ja zig Staffeln davon. Im Endeffekt spielt fast jede Folge selber ab. Es sind halt diese verdammten Drecksidioten in Philadelphia und ich liebe diesen dreckigen Humor und die Qualität wird auch mittlerweile von Staffel zu Staffel ein bisschen besser vom Aussehen her. Bleibt nicht auf Dr. Who-Niveau stehen. Und die Folge ist halt, ich finde die einfach alle gleich gut. So, manche sind ein bisschen stärker, manche sind ein bisschen schwächer, aber eigentlich ist jede Folge fast gleich, kann man sagen. Denkt man sich so, spricht nicht für die Serie. Doch, weil der Humor einfach lustig ist.
Platz 79, ich glaube, dazu können wir auch nichts sagen. Grey's Anatomy, it's the end of the world as we know it. Da könnte ich es meine Frau befragen, ich tue es aber nicht, wir gehen weiter. Platz 78 soll gut sein, ist wohl ideal auch der Karrierestart für, wie heißt Kylo Ren nochmal, der Schauspieler?
Adam Driver.
Adam Driver gewesen, aber ich habe Girls nie gesehen, hat ja auch, glaube ich, relativ viele Emmys und Golden Globes und so gewonnen. Ich kann dazu halt einfach nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es geht um die Folge
American Bitch. Ich habe nur gehört von den Frauen, mit denen ich jetzt abhänge, heißt es immer, oh, Girls war eine super Serie, tralala, tralala, und wenn man die damals einen Film mit Adam Driver gesehen hat, ach, das ist der Typ aus Girls. Und das war immer so komisch, weil irgendwo, wenn man Adam Driver gesehen hat, hieß es, das ist der Typ aus Girls. Also, ich so, was hat denn der da so Explosives gemacht? Also, was ging da ab? Oder war der einzige Kerl da?
Ich glaube halt so, von den Hauptdarstellern in den ersten Staffeln war er der einzige Hauptdarsteller Kerl tatsächlich.
Aber ich glaube, es ist wirklich eine wirklich gute, authentische Serie da.
Aber egal, Lina Dunham, die ja die Hauptdarstellerin ist und die jetzt ja auch alles geschrieben hat und sowas, die hat dafür auch in den Jahren extrem viele Preise abgesagt, also wird das schon gut sein. Eine Serie, die bei vielen beliebt ist, die ich nie gesehen habe, ich glaube, ich habe nie wirklich eine ganze Folge gesehen, nämlich Alle lieben Raymond, die Folge Baggage, Staffel 7, Episode 22. Kannst du wahrscheinlich auch nicht zur Serie an sich sagen, oder?
Ich kann nur dazu sagen, es spielt im selben Serienuniversum wie King of Queens. Aber ansonsten, ich habe da mal reingeschaltet, es ist einfach der billigste Sitcom-Rotz ever, Alter. Weg damit.
Platz 76, King of the Hill, Bobby Goes Nuts. Ich habe schon mal gesagt, so mit diesen ich sag mal so Zeichentrick für Erwachsene, bin ich selten richtig in Berührung gekommen, aber du hast gerade schon sehr freudig genickt. Dir scheint das auf jeden Fall was zu sagen. Staffel 6, Episode 1.
Das war damals MTV. Man hatte damals kein Netflix, kein sonst was. Man hat damals noch abends an MTV geguckt und da liefen unter anderem diese Serien. King of the Hill war sozusagen für unsere Generation unser Beavis and Butthead. Nach Daria und so. Bobby Goes Nuts, weiß ich jetzt nicht, weil wie gesagt, es ist 25 Jahre her.
Ja, schade, dass hier bei dieser Auflistung nicht die Jahre stehen, wo die Serie lief, oder wann die Folge wenigstens lief. Das wäre interessant eigentlich nochmal als Info gewesen.
Aber ich fand King of the Hill auf jeden Fall cool damals.
Platz 75, Serie Insecure, Folge High Like, sagt mir nichts. Wenn du was ist, springst du rein. Platz 74, finde ich, ist eine ganz komische Wahl. Ich finde, es ist eine richtig komische Wahl. Platz 74.
Staffel 8?
Ja, genau, deswegen.
Staffel 8?
Darf ich kurz.
Sag mal, Staffel 8, spielt ihr Rolling Stone Magazin? Seid ihr irgendwie geisteskrank oder sowas?
Ich habe noch nicht mal gesagt, welche Serie ist richtig. Also, es geht um
Game of Thrones. Oh, warte, Entschuldigung, Benni. Oh, ist das verraten? Ich wollte nur wissen, ob die Leute, ich wollte den ganzen kurz drüber nachdenken lassen, wenn ich mich drüber aufrege, über dieses Wort Staffel 8, ob sie eventuell selber drauf kommen. Vielleicht habe ich es nicht gehört.
Es ist Staffel 8, Episode 2, Ritter der Sieben Königreiche oder Night of Seven Kings. Und ja, da stimme ich sogar zu, es ist tatsächlich wahrscheinlich die beste Folge der achten Staffel. Das stimmt ja auch sogar. Aber
oh, Benni, die können wir auch drehen. Die können wir beide drehen, okay?
Aber es ändert nichts daran, dass es immer noch eine Folge aus Staffel 8 ist. Und wir haben legendäre Folgen in Staffel 1, in 2, in 3, in 4, in 5 sogar noch. Aber dann kommst du hier mit A Knight of the Seven Kingdoms. Klar, du hast dann hier Brienne von Tarth, die zum Ritter geschlagen wird, yada, yada, yada. Aber ey, da geht nichts über hier Reigns of Castamere mit der roten Hochzeit oder der Seeschlacht aus Staffel 2 oder auch dem Kampf Mountain gegen hier Pedro Pascal, ich habe vergessen, wie die Rolle hieß. Die haben so viele legendäre Folgen. Oder Battle of the Bastards, meinetwegen, auch wenn du noch Staffel 6 nehmen willst. Aber
das ist eine der besten. Nein, es ist die beste Schlacht, die ich jemals auf meinem Fernseher gesehen habe.
Ja, deswegen. Und dann kommst du halt hier mit einer Folge aus Staffel 8. Das ist wirklich eine komische Wahl. Ich finde, das muss man auch ganz ehrlich so sagen.
Fick dich, Rolling Stone Magazin.
Und das war jetzt klar. Für mich war das klar, als ich gesehen habe, oh, eine Folge von The Good Place ist drin, war klar, welche es sein muss. Weil es ist meiner Meinung nach die einzig nennenswerte Folge von The Good Place. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil The Good Place geht ja darum, dass ja Kristen Bell irgendwie so ein Trickbetrüger ist.
Ich sehe nur Ted Danson spielt mit?
Ja, genau. Er spielt ja so gesehen den.
Ich glaube, den sehen wir heute auch noch.
Ja, tun wir auch. Also genau, Good Place, ganz ehrlich, Spoiler für Staffel 1, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch jemand nachholt. Weil es gibt, diese Serie hat eigentlich nur einen Grund zu geguckt zu werden, dass dieser eine Twist, der am Ende von Staffel 1 kommt, und der Rest der Serie ist eigentlich vergessenswert, finde ich. Meine persönliche Meinung, ich weiß, viele, die Serie hat auch einige Fans, sonst wäre die jetzt hier nicht drauf.
Ich weiß nicht, was da passiert, Mann.
Genau, Kristen Bell ist ja so, also ich weiß nicht, sie hat irgendwie so ein Taugenichtsleben geführt und landet dann nach ihrem plötzlichen unerwarteten Tod im Good Place. Nicht im Bad Place, im Good Place. Und sie ist selber ein bisschen darüber überrascht, warum sie jetzt in den Good Place gekommen ist. Also ihr versteht schon, Himmel, Hölle, Good Place, Bad Place. Und naja, und Ted Danson ist da so ein bisschen der, der so alles organisiert, der da überall ein Auge drauf hat, der da alles so für alle regelt im Good Place. Und irgendwann so, du hast schon gesagt, so, warum ist sie im Good Place? So, da beginnt ja schon die Serie. Und irgendwann dann halt, jetzt Spoiler für The Good Place. So, am Ende der ersten Staffel stellt sich raus so, hey, die Rolle von Kristen Bell ist nicht die einzige, die hier eigentlich nur Dreckkampf stecken hatte. Irgendwie gilt das für alle da. Und dann fällt ihr auf, hey, wir sind hier gar nicht im Good Place, wir sind hier im Bad Place. Das ist nur alles eine Fassade. Und das ist cool, das sage ich auch. Ich habe es nämlich tatsächlich die erste Staffel geguckt. Aber darüber hinaus ist die Serie halt einfach, die bleibt dir nicht im Kopf, da ist nichts Besonderes dran. Und dadurch, dass der
aber
dann halt.
Entschuldigung, das klingt aber nach einer richtigen Luschenhölle.
Ja, das wird dann noch so ein bisschen so aufgebröselt. Deswegen, ich sage da jetzt auch nichts zu mehr weiter, aber ich.
Mach weiter.
Platz 72, aus der Original-Star Trek-Serie City on the Edge of Forever. Ja. Habe ich sicherlich gesehen, erinnere ich mich dran.
Alex, ja, nee, die ist gut. Das ist so mit den Beamer und den, dann beamen die sich auf dem Planeten. Und dann ist
Pille. Ich will ja nicht mal was Negatives über Star Trek sagen, ich mag es ja auch, aber ich habe jetzt keine Erinnerung an einzelne Folgen. So, 71. Wie hieß die Serie nochmal auf Deutsch? Ich weiß, das war für My So-Called Life, die Pilotfolge haben sie hier genommen mit Claire Danes und Jared Leto, die Serie. Das war so eine Staffel, die gab es nur eine Staffel lang. Das war so eine Coming-of-Age-Serie in den 90ern und ich glaube, die lief damals irgendwie gefühlt irgendwie alle Monate mal wieder auf RTL oder RTL 2 in Deutschland.
Willkommen im Leben.
Ja, Willkommen im Leben hieß sie, genau. Und ich weiß, die hatte gerade so, ich würde sagen, wir waren dafür wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zu jung, wahrscheinlich so Leute, die ein paar Jährchen älter waren als wir damals, die haben das wahrscheinlich noch gerne geguckt. Ich habe da vielleicht mal reingeguckt, aber ich habe da keine richtige Erinnerung. Ich erinnere mich halt nur daran, weil der halt so Gesichter, die man da später immer wieder gesehen hat, wie Claire Danes oder Jared Leto, aus dieser Serie kamen.
Warte, ich muss mal kurz das Intro gucken. Ach, keine Ahnung. Ey. Wahrscheinlich hat es meine Schwester damals geguckt. Mach weiter.
Nächste Serie, das war ist für mich eine der OG-Netflix-Serien, wo Netflix noch zu ihren Anfangsjahren richtig, richtig gut war. Und zwar Master of None. Es geht um die Thanksgiving-Episode, die sich dann ja mehr um Devs Freunde Denise handelt, die ja dann, wo es dann um Thanksgiving bei ihr zu Hause geht, wo dann auch Dev immer mal wieder zu Besuch kam. Und Master of None war, finde ich, ich glaube, sie hatten nur zwei Staffeln, oder gab es nochmal eine dritte, ich weiß jetzt gar nicht. Und die zweite Staffel ist meiner Meinung nach legendär, einfach wenn sie da auch größtenteils in Italien sind und so. Also Master of None war so von den ersten Jahren auf Netflix, damals, wo Netflix noch richtig so diesen Qualitätsmerkmal hatte, wo die echt Bombenserie nach Bombenserie rausgeballert haben. Und Master of None habe ich super gerne geguckt, weil es eine richtig smarte Serie war mit verdammt geilem Humor. Und dieser Schauspieler, der den Aziz Ansari, den mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Also in allem anderen, außer Master of None, mag ich Aziz Ansari gar nicht. Ich finde, das ist ein mega unangenehmer Typ irgendwie. Aber in Master of None, wo er auch, glaube ich, selber sehr viel mitgeschrieben hat, dafür würde ich echt noch Steine ins Feuer legen. Also das war echt eine super Serie.
Gut, dass du Steine zu Hause hast. nur zwei Netflix-Bashings bei der Episode Platzierung. Sehr gut, Benny, du bestest dich. Und so wie du es am Ende gesagt hast, ich habe sie in der Serie nicht gesehen, weil ich den Schauspieler absolut nicht abkann. Das war ein der Grund, warum ich ihn nicht gesehen habe. Und alle haben gesagt, die Serie ist so gut. Ich so, nee, ich kann seine Hackfresse nicht sehen. So, weiter.
Also du bist ja auf jeden Fall der Hater der Episode. For All Mankind auf Platz 69. Ich weiß, das ist eine Apple TV Plus Serie, obwohl ich Apple TV Plus mehrere Male hatte. Ich habe daran einfach keinen Interesse gehabt, die zu gucken.
Ich habe sie auch nicht gesehen. Ich habe sie einmal kurz gehabt. Und wenn da sechs Staffeln sind, nee, ist zu viel jetzt.
68, Sand Elsewhere. Ich glaube, das war, in Deutschland kannte man die unter anderem Namen. Das war so eine Krankenhausserie. Ich habe jetzt vergessen, wie sie in Deutschland hieß. Und ich weiß nicht, ist das die Folge, ist das die Twist, das Twist-Ende? Weil ich weiß, alles, was ich von der Serie weiß, ist, es ist eine Krankenhausserie. Und in der letzten Folge stellt sich heraus, dieses ganze Krankenhaus ist nur in einer Schneekugel und irgendein autistischer Junge hat sich all die Geschichten der ganzen Serie in seinem Kopf nur ausgedacht. Das ist das Einzige, was ich über Sand Elsewhere weiß.
Okay, krass.
Aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht die Folge. Es geht um Staffel 4, Episode 17, Affen, aber es könnte ein Serienfinale sein. Ich weiß es allerdings nicht. Deswegen würde ich weitergehen. Es sein. Oder ich will mal ganz kurz einfach nur mal wissen, wie hieß die im Deutschen? Die hat auf jeden Fall im Deutschen so einen typischen
Krankenhaus. Chefarzt Dr. Westphal.
Wie bitte?
Chefarzt Dr. Westphal.
Genau, so eine typisch deutsche Krankenhausserienname nämlich, genau.
Habe ich nie davon was gehört, klingt aber Black Mirror-mäßig.
Ja, also wie gesagt, das ist, glaube ich, auch wirklich eigentlich über fast die ganze Zeit eine komplett normale Serie über ein Krankenhaus. Und dann plötzlich in der allerletzten Folge stellt sich heraus...
Sind auch nur sechs Staffeln mit 137 Folgen.
Ja, genau. Und dann in der letzten Folge stellt sich heraus, ja, das ist... Also dann zoomt die Kamera so raus aus dem Krankenhaus. Diese Szene habe ich sogar schon ein paar Mal gesehen, so einfach mal hier und da in solchen Zusammenfassungen. Und dann ist dieses ganze Krankenhaus einfach in einer Schneekugel. Davor sitzt irgendwie ein autistisches Kind und denkt sich, hat sich diese ganzen Geschichten ausgedacht.
Warum auch immer.
Warum auch immer, genau. Platz 67, Larry Sanders Flip. Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht man Jim Carrey im Bild. Kann ich nicht so sagen. Ja, Platz 66, wie wir vorhin bei anderen, wie wir schon bei OG Netflix waren. Jetzt Orange is the New Black. Und da muss ich ja wirklich sagen, Orange is the New Black, ich habe es damals angefangen, weil es ja wirklich, glaube ich, so die zweite Serie nach House of Cards war oder so generell, die überhaupt von Netflix hier in Deutschland irgendwie so rauskam. Deswegen habe ich es halt damals angefangen. Und die Folge, um die es hier geht, ist Staffel 4, Episode 13. Das ist das Staffelfinale von Episode 13. Warum weiß ich das so genau? Weil ich gehe nämlich da überhaupt nicht mit. Ich finde nämlich die Folge an sich ist okay. Die Folge an sich, die hat einen Cliffhanger, was ich an dieser Folge im Nachhinein so schlimm fand. Die Folge leitet nämlich durch die Ereignisse in der vierten Staffel, in dieser Folge, die fünfte Staffel ein. Und die fünfte Staffel ist der absolut größte Rotz. Die fünfte Staffel von Orange is the New Black ist der größte Rotz überhaupt. Und ich hätte es auch nie weitergeguckt, wenn meine Frau es nicht noch weiter hätte gucken wollen. Was gut war, weil ich muss ja wieder sagen, typischerweise irgendwie die letzte Staffel, ich glaube, die letzte war die siebte oder sowas, die war so überraschend gut, dass das war das Highlight der ganzen Serie, war dann die siebte Staffel plötzlich, was ganz, ganz merkwürdig war irgendwie. Aber die vierte Folge, wo es dann darauf zuläuft, dass sich da so ein Gefängnisgebäude
entwickelt. Ja. Ah, krass. Ich habe die Serie nicht gesehen. Lea hat sich jedes Mal mega drüber gefreut. Und dann war das so, sie hat dann abgebrochen bei der Staffel 5, weil sie meinte, das ist so ein Scheiß, es ist so langweilig mit dieser Scheißrevolte.
Genau das, genau das.
Und wenn sie jetzt die Episode noch zuhört, ist dann 6 wieder gut oder erst ab 7?
An 6 erinnere ich mich gar nicht mehr, aber 7 ist halt wirklich, also 7 ist meiner Meinung nach das Beste, was diese ganze Serie gemacht hat. Weil
also kann sie wieder einsteigen? Kann sie wieder einsteigen?
Ich glaube ja. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, das ist bei mir auch schon Jahre her, ne? aber ich stimme dir da auch zu. Diese ganze 5. Staffel mit der ganzen Revolte, die war so unfassbar beschissen. Deswegen macht es halt das Season-Finale von Staffel 4 auch so schlecht, weil klar, die Folge an sich war interessant, weil sie dann zu der Revolte hinleitet. Aber dadurch, dass die Revolte so unfassbar scheiße und dröge war, macht es einem diese Folge dann im Nachgang auch kaputt so.
Ey, sie hat bis Mitternacht gewartet, bis Netflix diese neue Staffel ausgestrahlt hat immer und dann war da so eine Enttäuschung. Da weiß ich noch.
So, Platz 65, wieder etwas sehr Altes, Amerikanisches, The Andy Griffith Show, Opie the Birdman, Staffel 4, Episode 1, machen wir weiter. Good Times, der IQ-Test, Staffel 2, Episode 7, wie gesagt, wenn du was sagen willst, ruf rein. Platz 63, Moonlighting, Atomic Shakespeare, und das ist, ja genau, das ist die Serie mit Bruce Willis und Cybill Shepherd. Weißt du noch, wie die im Deutschen hieß?
Alter, das war ja, Moonlighting.
Das war ja die Serie, durch die er dann auch die Rolle für Stirb langsam bekommen hat.
Ja, warte, hieß ja nicht Das Model und der Schlüffler.
Genau, Das Model und der Schlüffler. Und ich weiß, also als ich Kind war, lief das mal hier und da. Ich habe das aber nie geguckt. Vielleicht hat das mein Vater oder so mal geguckt, aber ich habe da keine lebhafte Erinnerung dran. Ich weiß halt nur, dass Bruce Willis daherkommt. Platz 62, Severance. Ich warte sehnsüchtig auf Staffel 2. Wann kam die erste Staffel? Vor 3 Jahren oder sowas. Seitdem hat Apple TV auch irgendwie nichts mehr dazu gesagt. Ich habe mittlerweile irgendwann dann vor ein paar Monaten hieß es, oh ja doch, die machen jetzt Staffel 2. Obwohl ich mit irgendwie schon die Hoffnung verloren hatte, dass sie es überhaupt noch machen. Aber ja, Severance fand ich super. Das war das Finale der ersten Staffel. Und wenn man so eine richtig schöne Mystery-Serie gucken will, wo echt vieles vielleicht ein bisschen anders ist, Severance, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
Und dann werde ich mir auch wieder Apple wieder ausleihen.
Hast du ja auch gesehen?
Ja, und ich will wissen, wie es weitergeht.
Ja, ich auch, genau. Platz 61, Review with Forrest McNeil, Pancakes, Divorce, Pancakes, ja. Staffel 1, Episode 3, weiter. Ja, Platz 60, Homeland Q&A. Homeland muss ich ja echt sagen, ich habe die ersten 1-2 Staffeln, die waren wirklich gut. 3 war scheiße, 4 war okay, 5 habe ich abgebrochen. Aber ich fand die auch nie so geil. Die hat dann irgendwie gefühlt ja auch irgendwie an Emmys und Golden Globes alles gewonnen. So gut fand ich die nie. Ich fand die gut, aber nie so gut. Und deswegen kann ich dir jetzt auch nicht sagen, welche Folge das war. 2 und 2, 5.
Habe ich nicht geguckt. Diese ganzen positiven Kritiken sind an mir abgeprallt. Ja.
China Beach 59, Hello Goodbye, sagt mir nichts. 58, Serie, die ich vom Namen her kenne, aber nie was gesehen habe, nämlich die Jeffersons. Sorry, das Wrong Meeting. Staffel 7, Episode 14.
Sieht irgendwas wie 70er aus. Sich Texas,
ja, kenne ich nicht. Ich weiß, du hast es schon 4 oder 5 Mal gemacht, aber jetzt ist wieder Monolog. Dennis Zeit. Es geht um What We Do in the Shadows on the Run, Staffel 2, Episode 6.
You're dead. Gott, welche ist denn das? The Run. Ich weiß gar nicht, ob das. Also, ich finde eigentlich, wenn ich bei What We Do in the Shadows nachdenke, dann fällt mir eine Episode ein, die ich mega gut fand und wo auch viel passiert ist, wo sie auf dem Nachtmarkt waren. Also ich finde immer die Staffel immer gut, wo sie draußen waren in der Stadt. Und eine Episode war, dass sie auf dem Nachtmarkt waren. Und das ist so, was mich ein bisschen so bei mir eingeprägt hat. On the Run.
Ich hab's hier gesehen. Laszlo goes undercover as a regular human bartender. Er wird irgendwie einfach Barkeeper irgendwo anscheinend. Und nennt sich Jackie Daytona.
Komischerweise, ich fand viele Episoden besser als andere. Aber die hat sich jetzt bei mir nicht eingebrannt. Wenn jetzt der Nachtmarkt da stehen würde, würde ich sagen, yes, geil, coole Sache, hat mega Spaß gemacht, aber bei der Episode muss ich passen.
Okay. Dann eine Serie, muss ich echt sagen, du kennst mich, ich bin großer, großer Freund von Sportfilmen und sowas und deswegen habe ich immer schon seit jeher Interesse, nochmal Friday Night Lights, die Serie nachzuholen, auch ja mit Kyle Chandler, den wir beide ja, glaube ich, relativ gerne sehen, einfach auch so in Filmen und Serien, der ja da den Footballtrainer an so einer Highschool spielt. Und ich hatte wirklich Interesse, mir die nochmal anzusehen, aber wie gesagt, ich bin halt auch so ein bisschen serienmüde und mittlerweile hat die Serie, glaube ich, auch schon 20 Jahre auf dem Buckel. Ob ich das dann wirklich nochmal mache, weiß ich
nicht. Schwierig, weiter.
Ja, Genau. Platz 55, Better Things, Bazianera, Staffel 4, Episode 9, bin ich raus, weiter. Der Honeymooners scheint was Uraltes zu sein wieder.
Weiter. Der Honeymooners, das war der Ursprung von King of Queens.
Ja?
Sozusagen.
Ja, mit der Jackie Honeymooners. Gleason sehe ich auf jeden Fall hier.
Ja, wie so ein Ehepaar da halt damals irgendwo, weiß nicht, wahrscheinlich auch in Queens oder in der Bronx, so wie zusammengelebt haben. Klassiker, aber ich glaube, das haben wir nie irgendwie ansatzweise im Fernsehen gucken können in unserem Lebensalter.
Im Gegensatz zum nächsten, nämlich einer der, die wird meiner Meinung nach immer so ein bisschen so zu den OG-HBO-Dramaserien, so wie Sopranos und The Wire und so gezählt, nämlich Six Feet Under. Und auch ja die erste größere Rolle von unser allerliebsten Dexter, vergessen, wie dieser Schauspieler nochmal heißt. Und natürlich, ich habe Six Feet Under nie wirklich geguckt und trotzdem kenne ich das Finale. Und natürlich kenne ich diese Szenen aus dem Finale mit dem Lied von Sia und Breathe, genau. Und deswegen, weil ich einfach weiß, weil ich diese Szenen kenne, weil ich, und ich, obwohl ich die Serie nie gesehen habe, diese Szenen berühren mich da aus dem Finale. Deswegen, ich kann schon irgendwie verstehen, einfach auch, weil es ein bisschen zeitlos ist, weil es wahrscheinlich auch schon viele mal gesehen haben. Deswegen verstehe ich schon, dass das hier Serienfinale aufgeführt ist auf Platz 53.
Mich, ich nicht, weiter.
Columbo 52, Etude in Black. Und ich habe das, glaube ich, schon mal hier beim Filmfellers gesagt, ich muss ja eine Lanze brechen für Columbo. Ich habe das, als ich jung war, so gerne geschaut, weil das irgendwie so eine charmante Detektivserie war, die nicht diesen Whodunit-Anspruch hatte, weil man ja direkt am Anfang sieht, wer es getan hat. Immer, das war einfach immer schon so das Besondere an Columbo. Und diesen kauzigen Detektiv, der dann trotzdem mit seinem alten Auto dann mal vorgefahren ist und
Peter
trotzdem dann
Falk.
Genau, diesen Fall noch gelöst hat. Und ich kann dir leider nicht sagen, weil ich könnte dir wahrscheinlich heutzutage nicht mal irgendeine Columbo-Folge wirklich genau sagen, was da vorgefallen ist. Aber deswegen kann ich dir auch nicht sagen, was bei Etude in Black vorgefallen ist. Oder wer da jetzt irgendwie der große Gegenspieler war, ob das auch ein bekanntes Gesicht war. John Cassavetes anscheinend. Und aber ansonsten, ja. Aber ich habe trotzdem Herz für Columbo.
Ey, scheiße, Mann, ich habe als Kind Columbo geliebt, Mann, Alter. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn da irgendwie Columbo lief. Und ich habe immer gehofft, dass ich die Folge oder den Film ja noch nicht kenne. Das war ganz komisch. War es eine Serie? War es ein Film? Ich meine, das Ding dauert 90 Minuten. Es war schon eine Art Filmreihe. Und an einigen Folgen kann ich mich immer noch, oder Film kann ich mich immer noch erinnern. Bei dem bestimmt auch. Sinfonieorchester, da klingelt auf jeden Fall was. Aber ob es die beste war?
Ja, genau. Platz 51. Friends, ich habe schon mal gesagt, ich habe ein Herz für Friends. Das hier ist nicht meine liebste Episode. Es geht nämlich um The One Where Everybody Finds Out, Staffel 5, Episode 14. Ich habe Folgen, die ich mehr mag. Zum Beispiel die mit dem Prom-Tape und solche Sachen. Aber ja, es ist schon eine legendäre Szene, wenn Phoebe dann auch versucht, Chandler zu verführen, weil ja alle wissen, dass Chandler und Monica zusammen sind, aber die beiden es ja eigentlich nur Joey gesagt haben und trotzdem wissen es alle. Und dann am Ende ja auch, wie Ross es herausfindet, was ja auch einfach meiner Meinung nach eine legendäre Szene ist. Mein bester Freund und meine Schwester! Mein bester Freund und meine Schwester! Also deswegen, also die Folge hat schon meiner Meinung nach richtig coole Szenen und die mag ich auch sehr gerne. Und auch wenn Joey und Rachel dann so tun, so, weißt du denn was? Weißt du denn was? Wo sie nicht wissen, sie nicht sicher sind, ob der Gegenüber wirklich das schon weiß und was sie ihm sagen können, das hat schon legendäre Szenen. Ist vielleicht nicht unbedingt meine liebste Friends-Folge, aber ich sehe schon, warum man die so objektiv so zu den besseren Friends-Folgen zählt. Platz 50. The Last of Us, Long, Long Time. Wenn eine Last of Us-Folge reinkommt, war es klar, dass es die ist, weil es ist halt im Endeffekt eine Folge, die sich halt eigentlich so gut wie nur 2% um die Hauptstory kümmert. Es erzählt so, das mag ich an solchen Serien, ne? Weißt du, wenn du so über Last of Us oder auch so wie bei Walking Dead oder so Serien, wo irgendwie so eine Dystopie gezeigt wird. Und dann hast du eine Folge dazwischen, die dreht sich halt überhaupt nicht um die Hauptfiguren. Die zeigt einfach woanders hin zu anderen Menschen, die wir eigentlich mit Ausnahme dieser Folge wahrscheinlich auch nie wieder so richtig sehen werden oder vielleicht die Hauptfiguren vielleicht mal für 2 Minuten vorbeikommen oder sowas. Und die uns einfach nur eine Geschichte in dieser Welt erzählen, die jetzt für den Hauptplot eigentlich überhaupt keine Bewandtnis hat, das keine große Bewandtnis hat.
Ist alles cool, nette Idee, solange es keine Fliege ist.
Ja, aber wirklich? Genau. Also genau, man kann jetzt über von Fliege halten, was man will, aber du hast schon, genau, sowas wie Fliege, genau, das ist halt so eine Art Folge, genau so eine Art Folge meine ich, genau. Und Long Long Time ist halt genau das bei The Last of Us gewesen, wo es dann halt um Frank geht, gespielt von, wie heißt der Schauspieler nochmal, Nick Offerman, ja, vor allem bekannt aus Parks and Recreation. Ich glaube, bei The Office war er auch ein bisschen drin und seinem Partner dann zum gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie der hieß, oder war sein Partner Frank? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ne, Bill und Frank. Er ist Bill, genau. Dick Offerman ist Bill und der andere ist Frank. Und das war eine großartige Folge. Die ist super, super toll. Long, Long Time geht ja um ein Lied von irgendeiner Sängerin. Joni Mitchell oder so, glaube ich, ja. Da heißt es Long Long Time, was in dieser Folge auch mehrere Male angespielt wird. Tolle Folge. Ich bin ja auch ein großer Fan der ersten Staffel, aber das ist auch die beste Folge. Und ich glaube, die hat ja auch, Nick Offerman hat dafür, glaube ich, auch einen Emmy gewonnen als bester Nebendarsteller, bester Gastdarsteller.
Ich bleibe mir auf treu, ich habe das Spiel nicht gespielt, es war mir zuwider und die Serie konnte ich noch nicht sehen, weil ich den Stream nicht habe.
49, eine Serie, die mir eigentlich immer wieder empfohlen wird, aber die, wo ich einfach auch noch nie die Muße gefunden hatte, reinzugucken. Justified.
Episode. Das ist, glaube ich, auf Disney, ne?
Ich weiß nicht, wo es die mittlerweile. Das war, glaube ich, damals eine FFX-Serie auf jeden Fall.
Hm, ja, Disney deswegen.
Genau, dann weiter. 48, auch so eine alte amerikanische Comedy, All in the Family. Ich kenne das Gesicht von diesem Hauptdarstellervater, den habe ich immer und wieder da schon mal gesehen, aber ich habe von der Serie nie was gesehen. Ich glaube, auf Deutsch, es bleibt in der Familie oder so hieß die.
Wie hieß denn die Serie? Ach, der 70er, ne? Es bleibt in der Familie, nee, keine Ahnung.
Platz 47, wieder so eine hochgelobte Serie, die auch viele, viele Jahre Emmys so für beste Comedy-Serie gewonnen hat, die ich trotzdem nie gesehen habe, nämlich Veep mit Julia Louis-Dreyfus, der Elaine aus Seinfeld. Kommen wir heute auch noch zu. Platz 46, Taxi. Reverend Jim, A Space Odyssey. Ich glaube, das ist ja die Serie, durch die so Namen wie Danny DeVito. Oder auch, wie hieß denn der den Jim Carrey in dem einen Film gespielt hat? Der war Andy Kaufman. Andy Kaufman, genau.
Moonman, ne?
Ja, genau. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so als eine legendäre amerikanische Comedy-Serie. Ich kenne sie natürlich vom Namen. Ich habe den Moonman gesehen, also den Mondmann mit Jim Carrey, wo Andy Kaufman spielt. Aber Taxi an sich habe ich halt.
Tony Danza spielt auch mit. Und Christopher Lloyd.
Ja, Christopher Lloyd sieht man ja sogar auf dem Bild, aber Tony Danza hätte ich es auch nicht gewusst.
Ja, ich glaube, das lief irgendwann mal da ein bisschen auf Kabel 1, hat man mal reinge. Es ist eine Serie aus den 70ern, Leute. Eine Comedy-Serie.
Ja.
Man hat sie nicht vollkommen gesehen.
Platz 45, eine Serie, die hochgelobt war. Ich habe es nämlich nach 2 oder 3 Folgen abgebrochen, weil es mir überhaupt nichts gegeben hat. Nämlich Barry. Hier geht es um die Staffel 2, Episode 5.
Ich glaube, ich komme erst in den Top 20 an. Mach weiter.
44, ja, ist eine der besten Folgen von How I Met Your Mother. Nämlich Slapbad. Hat gleich mehrere Running Gags der Serie eingeführt. Einerseits natürlich die Slapbad an sich, also die, ja,
Ohrfeigenwette.
Ohrfeigenwette, genau, die hat's eingeführt. Es hat, ja, wurden zu Robin Sparkles eingeführt und Let's Go to the Mall. Diese Serie hat viele Running Gags der ganzen Serie eingeführt, deswegen kann ich schon verstehen, dass man sagt, Slapbad ist die Folge, eine der besten Folgen von How I Met Your Mother.
Muss man zu How I Met Your Mother noch was sagen, außer dass Ted Mosby einfach ein Arschloch ist? Nein.
Nein.
Also, genau, danke schön.
Ja, jetzt hätten wir wieder Alex gebraucht. Also Alex, wenn du noch was ansprechen willst. Es geht um Star Trek The Next Generation, die Folge Episode 5, Folge 25, The Inner Light. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe die zwar viel davon gesehen, aber ich erinnere mich an keine einzelnen Folgen. 42, Blackish mit Hope, nie wirklich gesehen. 41, Hill Street Blues, Trial by Fury. 40, The Office, The Dundies. Ich muss ja sagen, ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen Office lieben gelernt. Ich habe das ja jahrelang überhaupt nicht beachtet. So, und jetzt immer mal wieder hatte ich jetzt habe ich gerade wieder kein Netflix. Aber immer wenn ich dann jetzt zuletzt Netflix hatte, hatte ich immer mal wieder ein bisschen weitergeguckt bei The Office. Und ich muss sagen, ich habe dafür irgendwie dann doch so ein bisschen mein Herz geöffnet, obwohl ich es eigentlich jahrelang überhaupt nicht gucken wollte. Einfach auch, weil ich auch nie ein großer Freund von Stromberg war. Und deswegen hatte ich dann auch kein Interesse, mir The Office anzugucken. Und deswegen, aber ich hatte dann trotzdem mit irgendwie mich den letzten, muss ich echt schon sagen, so ein Jahr oder sowas, dann doch so ein bisschen so, ja, The Office ist doch ganz cool. Und hier geht es um die Staffel.
Also Stromberg ist legendär cool und The Office, ich habe da immer wieder mal ein bisschen reingeschaltet, weil, ja, das Ding hat 9 Staffeln. Ich habe nicht alles geschafft, ich habe nur ein bisschen teilweise gesehen und doch, die Serie ist schon ganz cool, ja. Zu der Episode kann ich leider nichts sagen, wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es heute um Serien geht.
Platz 39 hätte ich wahrscheinlich auch eine andere Folge genommen, aber ich kann es verstehen, dass man die nimmt. Es geht um Lost, die Folge, die Konstante, Staffel 4, Episode 5. Es ist die Folge, wo Desmond, okay, dass es eine Desmond-Folge ist, ist klar, weil die Desmond-Folgen sind einfach die besten Folgen bei Lost. Das muss man halt einfach ganz einfach so sagen.
Und das ist auch einfach sympathisch. Das war auch einer der Herz-Episoden.
Ja.
Und bei der Konstanze Ich muss sagen, scheiße, ich bin so ein bisschen, auf mich bin ich nicht sauer, weil ich, doch, ich bin auf mich sauer. Eigentlich hätte ich schön zu den Serien, die mir wichtig sind, schöne Notizen machen können, wo ich sagen könnte, okay, ich will was zu dieser Episode sagen, ich hätte mich ein bisschen vorbereiten können und ich finde die und die Episode ein bisschen besser. Vielleicht merkt ihr es, ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich gar nicht wusste, dass dieses Thema so hinausläuft. Bei der Konstanze muss ich sagen, es gibt eine Sequenz, die finde ich einfach so mega cool. Und ich hoffe, das ist auch wirklich in dieser Episode drin. Nämlich, wo er und sein Kumpel immer wieder, ich glaube, in der Mitte der Folge und am Ende der Folge, in so einem Pub sitzt
Ja,
und dann
genau, das
dieses
ist die.
Lied hört.
Ja, das
Wie
ist
ist
die.
das Lied? Welches Lied war denn das? Das war
Das
auch
weiß ich jetzt nicht mehr genau.
auf jeden Fall ein cooles Lied. Und er dann zurück zu Penny läuft. Penny hieß die ja.
Genau.
Und er so eine Vision hat und er weiß, okay, ich werde von dir getrennt sein, aber ich werde dich wiederfinden, weil ich habe jetzt es gecheckt. Und sie nur kommen von wegen so, oh Gott, du riechst nach Papp und hast sie nicht gesehen. Und ich denke mir so, oh, wie wunderbar romantisch ist das? So eine romantische Szene habe ich auch. Und zack, ich habe sie erlebt. Ich bin auch schon mal nach Hause wieder gelaufen, habe dann Lea geweckt. Hatte zwar vielleicht nicht so eine krasse Eingebung wie Desmond mit der Konstanze, aber ich hatte eine Eingebung und sie hat auch gesagt, du riechst nach Papp nicht, aber nach Kneipe oder sonst was. Und also praktisch, ich weiß, was ich damit sagen wollte, ist, das, was ich mir da gewünscht hatte, war auch wirklich so. Man sitzt vorher mit seinem Kumpel in einem Pub, hat einfach eine schöne Zeit oder in einer Kneipe, übertreibt natürlich nicht und genießt seine Bierchen. Vielleicht läuft noch Fußball im Hintergrund oder so. Das war ja in Schottland, wo sie gelebt haben. Da läuft ja Fußball, kein Football. Und doch, ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, wie Desmond, haha, Konstanze, oder Parallele. Und ich weiß nicht, ob ich eine Lieblingsfolge von Lost habe, aber die ist auf jeden Fall in den Top 5 oder Top 10. Vielleicht sogar in den Top 5, weil ich dieses so schön finde. Wirklich.
Verleihen alle schon dieses Ende, dieses Telefonat dann zwischen ihm und Penny. Das ist schon, ja, das geht an die Feels. Das ist eine tolle Folge. Die hat auch einfach tolle Szenen, einfach wenn er da hin und her springt und so. Die hat schon richtig tolle Folgen, diese Szenen, Szenen, diese Folge. Okay, kommen wir zu einer meiner Lieblingsfolgen. Und auch die Folge, wo ich sage, ja, bei der Serie ist es auch meine Lieblingsfolge der Serie. Es geht um The Bear Forks. Staffel 2, Episode 7. Es ist die Folge, in der Richie Cousin, so gesehen, seine Hospitanz in diesem großartigen Restaurant macht und dann, man muss ja so sagen, in Staffel 2 ist ja sowieso Richie so ein bisschen der MVP, es ist der, der den größten Sprung macht, der so die coolste Entwicklung macht. Und die Folge einfach nur, wenn er dann da die Pizzen
Ich habe
besorgt, wenn er
meinen
da alles fährt.
Seelenfrieden. Ich habe meinen Seelenfrieden. War das die Folge, wo er da. Nee, das ist doch die Folge, wo er da im Restaurant lernt, oder?
Genau, in diesem wurde ja hospitiert in dem anderen Restaurant, ja, genau.
Und da habe ich endlich. Es hat ja nur eine Staffel und 6 Episoden gedauert, wo ich Cousin kein Messer in den Brustkorb mehrmals mit abgebrochener Klinge oder mit einem stumpfen Gegenstand auf seinen Kopf einschalten will, damit er endlich mal in die Fresse hält. Mein Seelenfrieden mit dieser Charaktere gefunden. Und wo
Ja.
man ihn endlich mal durchgehen sagen könnte, ich habe so lange mit dir durchgehalten, endlich ist da die gute Quelle, die man ja eigentlich immer spürt und die er eigentlich immer zu zeigen
Ja.
suchte oder die Serie, die Schreiber zu vermitteln versuchten.
Da kam der Payoff. Du hast dich echt eineinhalb lange Staffeln so über ihn geärgert. Und in dieser Folge kam dann so der erste Payoff, so, ja, Mann, das ist doch richtig cool, so. Das ist so.
Eigentlich ist die zweite Staffel auch irgendwie besser als die erste, oder sind noch irgendwie bessere Link.
Also
Die
ich finde die zweite
Weihnachtsfolge ist sogar
Staffel,
das.
ich liebe die erste Staffel, aber ich finde die zweite auch nochmal besser. Ja.
Dritte hast du noch nicht gesehen, ne?
Nee, auch noch
Läuft
nicht
die
gesehen.
schon?
Ja, die gibt's ja auch schon auf Disney Plus, glaube ich. Und dann auch das Ende in dieser Folge, wenn er sich dann noch mit Olivia Colman als Schauspielerin da in der Küche noch unterhält, so zum Schluss, so die ja dann die oberste Chefin von dem Restaurant ist. Oder natürlich für mich auch so die Folge einfach, wenn dann wirklich alles gut lief für ihn und er dann da singt, Taylor Swifts Love Story im Auto singt und dann da rumfährt und so. Die Folge ist einfach von vorne bis hinten, die Folge ist super.
Ich finde, ja, komm, wir unterhalten uns ja nur ganze Episode und nicht komplett über The Bear. Also können wir weitermachen.
Platz 37, ja, Serie, die ich auch. Es gibt nur eine Staffel, danach wurde die abgesetzt, was absolut traurig war. Freaks and Geeks, es geht um die Folge Discos and Dragons. Da muss ich sagen, es ist 20 Jahre her, dass ich die Serie gesehen habe, deswegen erinnere ich mich jetzt nicht mehr an die einzelnen Folgen. Aber ja, Freaks and Geeks ist ja eine Serie, durch die wurden dann ja viele Gesichter. James Franco, Jason Segel, der Marshall Erickson aus How I Met Your Mother, Lizzie Kaplan, Linda Cardellini, Seth Rogen, wurden ja viele Gesichter dann später noch bekannt aus der Serie Freaks and Geeks. Geht ja auch so um zwei Altersgenerationen in der Highschool. Einmal so die, die vor kurzem Abschluss stehen und dann noch so eine junge Generation, die gerade das erste Jahr da so haben. Und es sind halt alle irgendwie so, die Älteren sind alles so ein bisschen so Kiffer und ein bisschen so drüber und die Jüngeren sind alles so Geeks, spielen Dungeons and Dragons und spielt halt auch in den 70ern, glaube ich, war es ja in den 70ern. So, da spielt die Serie. Und ich fand, es war eine tolle Serie, die wurde nach einer Staffel abgesetzt wegen schlechter Zuschauer, hat seitdem aber so ein bisschen Kult-Following entwickelt. Ich glaube, viele, viele lieben die Serie, die hat überragende Bewertungen auf einzelnen Seiten. Und wie gesagt, leider kann ich jetzt zu der Folge nicht sagen, weil die einzelnen Folgen dafür ist für mich zu lang her. Selbe gilt für die nächste Serie, die habe ich auch super, super gerne geguckt. Allerdings erinnere ich mich da jetzt auch nicht an einzelne Folgen. Es geht um 30 Rock, um die Folge Apollo, Apollo, Staffel 3, Episode 16. Ich habe ein Herz für 30 Rock, aber ich kann nichts zu der Folge sagen. Und du machst auf jeden Fall gerade so komische Bewegungen.
30 Rock, ist es nicht hier mit Alec Baldwin die Serie?
Ja, genau, mit genau, Tina Fey, Alec Baldwin und natürlich dann, die man sieht, die in ihrem Bild.
Junge, wenn ich die Serie gucke, da wird mir schlecht. Die Kamera wackelt das so sehr, ich kann es nicht gucken. Das ist nur die Kamera am Wackeln. Ich verstehe nicht, warum die so eine Kamerawackelscheiße haben. Wozu? Also ist das ein Stilmittel? Und was soll dieses Stilmittel bringen, außer dass einem schlecht wird? Und es einen komplett nervös macht? Nee, sorry. Das habe ich auch letztens gemerkt bei Modern Family, kommt wahrscheinlich auch dann bald. Die ist total hektisch, diese Serie. Besonders die letzten Staffeln. Boah, schrecklich.
Oh, und wieder eine Serie, wo ich die zwar geguckt habe, aber wo ich mich an einzelne Folgen nicht erinnern kann. Es geht um Akte X, um die Folge Clyde Bruckmans Final Repose, Staffel 3, Episode 4.
Was passiert denn da?
Ich kann mal kurz gucken. Achso, das geht um den Typen, der sieht, wie die anderen Leute sterben.
Hm.
Erinnerst du dich daran? Nichts.
Nee,
mich erinnert es auch nicht so. Aber ich meine, wie waren das damals? Also Akte X war, hast du auch geguckt, oder? Das war ja wirklich nochmal so ein richtiger Straßenfeger damals gewesen, so in den 90ern, oder? Das haben einfach wirklich alle geguckt, einfach auch.
Ja, das war ja auch cool. Also ich fand, ich war mehr ein Fan von den Folgen, die jetzt nicht mit der Haupthandlung, mit dem roten Faden zu tun hatte, ne, von wegen hier Aliens, Entführung, der Raucher und es ist Verschwörung, tralala. Ich war mehr von Fan von diesen Folgen, die halt, ja, hier, wie nennt sich das?
Ja, so Freak of the Week, sag ich mal, oder so Case of the Week.
Case of the Week, oder ja, Freak of the Week. Eine Folge ist mir sehr in die, nee, drei Folgen. Eine Folge ist, wo sie im Wald sind und wenn es dunkel ist, weil kein Licht kommt, ein grüne Bakterien, die Leute in so eine Art Kokon einspinnen. Das fand ich cool, weil sie halt im Wald sind, abgeschlossen, so ein bisschen wie, tja, Tanz der Teufel mäßig, bloß ohne Dämonen, aber trotzdem ein bisschen irgendwie überleben. Genau die eine Folge, wo sie auf so einen Tanker wieder verfrachtet sind, also du merkst schon, so Thema Isolation finde ich immer ganz interessant, wo sie da halt sehr schnell altern. Und natürlich, wo du das schon sagst, Freak of the Week, eine Folge fand ich extrem gruselig damals, da waren wir noch ja viel, viel jünger, wo sie natürlich in so einem Zirkus waren, wo Leute beim Zirkus immer gestorben sind. Und wo so ein komisches Wesen, man hat es immer so ein bisschen schemenhaft immer gesehen, rumgemordet hat. Wo es dann halt so ein praktisch so ein absolvierter Zwilling war, der sich noch in so einem Körper immer wieder gelöst hat. Weißt du?
Also ich, sehr, sehr, das sagt mir jetzt leider alles nicht mehr. Ich habe einfach auch nicht alle Folgen gesehen, muss ich sagen.
Ich auch nicht, aber das waren die Folgen, die ich mich halt erinnere. Oder so ein Monster. Kennst du die eine Episode? Die fand ich so mega gruselig. Da hat so ein mega fieses Monster irgendwie im Untergrund gelebt. Und am Ende verschließen sie das, versiegeln sie das mit einer Person, die da noch lebt. Obwohl sie noch raus könnte, machen sie vorher die Luke zu. Und sie verschließen das und verstecken das unter so einem Kinderspielplatz dann.
Boah, nee, das weiß ich auch nicht mehr. Das siehst du, bei mir ist echt schon alles voll verwaschen. Aber ja, ich fand es halt auch damals gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch so immer, ich habe mich da auch mal, ja, es war ein bisschen Unwohlsein dann auch, einfach.
Ja, aber wie gesagt, ich fand die einzelnen Fälle irgendwie cooler. Und? So, Benni, wir haben jetzt, warte mal, wir haben jetzt ungefähr schon zwei Drittel geschafft und jetzt begeben wir uns wirklich zu den interessanteren Begebenheiten. Wir haben jetzt auch schon ziemlich lange gequatscht, daher würde ich vorschlagen, dass wir mal uns hier erstmal verabschieden, oder?
Finde ich, ist eine sehr gute Idee. Ich würde sagen, ihr hört dann den zweiten Teil, der dann vielleicht ein bisschen kürzer wird, weil es auch nicht mehr ganz so viel ist, in einer Woche oder in zwei Wochen, je nachdem, wie wir uns zeitlich aufstellen. Und dann hört ihr die finalen 34 Serienepisoden, wo wir dann wahrscheinlich auch so ein paar mehr noch was sagen können als jetzt im ersten Part.
Dann bleibt uns treu, schalte ich wieder rein. Ich sage an dieser Stelle gutes Nächtle, au revoir, tschüss aus meinem Westflügel.
Macht's gut.
Filmfellers, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.